Entschuldige mich gleich für meine Lesefehler, ich habe meine Brille vergessen. Daniel 6, Daniel in der Löwengrube. Nach Belsasars Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe König Darius! Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Sofort gingen sie zum König und fragten, hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, der in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König? Ja, antwortete Darius, und nach dem Gesetz der Meder und Perser kann keiner diesen Erlass widerrufen. Da erzählten sie, Daniel, einer der Verbannten aus Judäa, machte sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg, obwohl du selbst es erlassen hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, war er bestürzt. Den ganzen Tag dachte er darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Aber bis zum Sonnenuntergang hatte er immer noch keine Lösung gefunden. Da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden dürfe. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König, mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete, ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf der Erde. Daniel hat er vor den Löwen gerettet. Während der Regierungszeit des Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyros genoss Daniel hohes Ansehen.
Danke fürs Vorlesen. Hat meine Stimme geschaut. Ich hoffe, sie hält durch. Ihr habt mir keine leichte Aufgabe gestellt. Die sechste Predigt, glaube ich, zu dem Thema Vertrauen unter Druck. Eine Geschichte, eine sehr einfache Geschichte, die wahrscheinlich jeder kennt, zumindest aus der Kinderstunde oder aus dem Religionsunterricht. Hat es uns als Erwachsenen auch noch etwas zu sagen? Schauen wir mal. Ich möchte am Anfang einen geschichtlichen Überblick geben. Ich habe mir eure Predigten angehört. Ich habe gehört, der John, der Gerhard, der Karl, der Peter, jeder hat so ein bisschen so Brocken aus der Geschichte erzählt. Ich möchte es noch einmal vielleicht kurz zusammenfassen. Wir sind da in Babylon. Diese Geschichte passiert in Babylon, in der Stadt Babylon, die die meiste Zeit die Hauptstadt des Babylonischen Reiches war. Und wir sind da im Jahr 539, ungefähr 539 vor Christus. Wenn wir zurückgehen jetzt an den Anfang des Briefes, des Daniel, der Daniel-Geschichte, an das erste Kapitel, dann ist es eine Zeit, die sehr, sehr unruhig war. Und ich glaube, die ganze Region dort war durch die Geschichte immer eine unruhige Geschichte, wo unterschiedliche Mächte ihren Einfluss geltend gemacht haben. Es hat dort mehrere große Großmächte, könnte man sagen, zu der Zeit gegeben. Das eine war Ägypten im Süden, das andere war Assyrien, das war so im Nordirak, wo wir jetzt IS und die ganzen Kämpfe haben. Dann war Babylonien um Babylon, das ist in der Nähe von der heutigen Hauptstadt, ungefähr südlich, 80 Kilometer südlich von der heutigen Hauptstadt des Irak. Dann war Iran, also Persien damals, auch eine Großmacht mit unterschiedlich starkem Einfluss. Und dann waren die Könige in Arabien, die auch immer wieder Gelegenheiten genutzt haben. Es hat immer wieder Kämpfe gegeben, man hat dort wirklich Menschen abgeschlachtet, man hat sich zurückgezogen, die Wunden geleckt, neue Heere aufgestellt. Jeder hat das ausgenutzt, aha, jetzt ist der schwach, jetzt versuche ich mein Glück. Und so hat es eben unterschiedliche Verschiebungen gegeben. Anfang des Buches Daniel, ungefähr 605 vor Christus, war das, dass der König Nebukadnezar die Ägypter vernichtend geschlagen hat. Die Ägypter haben damals ihren Einflussbereich bis an die türkische Grenze, also Nordirak, gehabt. Nebukadnezar aus Babylon hat ihn dort geschlagen. Die Ägypter mussten sich zurückziehen. Der Nebukadnezar hat ihn noch einmal geschlagen. Und damit waren die Ägypter einmal schwach. Nebukadnezar hat sich zurückgezogen, die Gelegenheit haben natürlich die Assyrer ausgenutzt, der ist jetzt schwach, Aufstände gemacht. Die Israeliten, also das Südreich Juda hat sich jetzt gedacht, gute Gelegenheit, die Babylonier sind schwach, wir verbünden uns mit Ägypten. Haben sich mit Ägypten verbunden, der Nebukadnezar ist wieder nach Israel gekommen und hat das Südreich eingenommen. Das war 597 vor Christus. Und irgendwann in dieser Zeit zwischen 605 und 597 vor Christus sind auch diese jungen Menschen aus Juda nach Babylon gekommen als Geiseln. Der Nebukadnezar hat dort Kinder von vornehmen Familien, von Führungspersönlichkeiten mitgenommen als Geisel, um eben die als Untertanen zu behalten, damit sie nicht aufmucken. Wie alt er damals war, wissen wir nicht, aber jung steht halt, also 10, 15 Jahre, 605, 597 und jetzt in unserem sechsten Kapitel sind wir 539 vor Christus, also es sind gut 60 Jahre vergangen. Der Daniel war damals wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre alt. Also der Daniel ist jetzt in unserer Geschichte zumindest 70, 80 Jahre ungefähr alt. Ich habe gesehen, ihr habt dort Bilder von diesen Geschichten. Da ist der Daniel auch als junger Mann dargestellt und ich habe ihn auch immer so vor Augen gehabt, als junger Mann in der Löwengrube. Also es ist ein sehr reifer Mann mit sehr viel Lebenserfahrung, mit dem wir es da zu tun haben. Ja, was für mich interessant war in der Beschäftigung mit der ganzen Geschichte, ist zu sehen, wie gut, wie genau die Bibel mit dem übereinstimmt, was so in der offiziellen Geschichtsschreibung festgehalten wurde. Es gibt nicht sehr viel aus diesem Zeitraum, also die Bibel ist eigentlich die Quelle, auch für die Historiker, für diesen Zeitraum. Es gibt aber zum Beispiel die babylonische Chronik, das ist so eine Tontafel mit Keilschrift drauf, die vor allem die Zeit um den Belsazar abdeckt. Und das stimmt also sehr gut überein, wobei man auch noch berücksichtigen muss, generell, wenn man vergleicht Geschichtsschreibung und die Bibel, dass die Geschichtsschreiber zumindest damals ja nicht so unabhängige Journalisten waren, wie wir das heute kennen, sondern es hat nicht so viele Leute gegeben, die schreiben konnten und die waren dann meistens Angestellte oder irgendwie in einem Abhängigkeitsverhältnis der herrschenden Klasse und haben dort auch ein bisschen die Interessen der damaligen Könige oder Herrscher halt vertreten. Aber in unserer Geschichte, das passt fantastisch überein und das ist mein erster Punkt, den ich aus der Vorbereitung mitgenommen habe, ist zu sehen, unsere Bibel ist zuverlässig, sie ist genau. Wir können uns auf das verlassen, was da drinnen steht. Zum einen sogar in geschichtlicher Hinsicht, zum anderen aber auch das, was Gott angekündigt hat, passiert. Das sehen wir an dem Volk Israel immer wieder. Bereits in Mose, wie Mose das Volk zurückgeführt hat nach Israel, hat Gott ihm ja die Gesetze am Schluss, bevor er gestorben ist, noch einmal in Erinnerung gerufen und gesagt, gib sie dem Volk, erinnere sie daran, sie sollen das lebendig halten, sie sollen sich daran halten, aber ich weiß, sie werden opfern. Bereits damals, also 1000 vor Christus war, hat Gott das angekündigt und das ist dann passiert, immer wieder, das Volk ist abtrünnig geworden, es hat dann wieder gute Könige gegeben, was dann dazu geführt hat, Peter hat das, glaube ich, erzählt, letztes Mal, nach Salomon die Teilung des Reiches Nord- und Südreich, Nordreich 722 vor Christ in die Gefangenschaft in Assyrien und eben dann das Südreich Juda über 100 Jahre später, 597 vor Christ, in die babylonische Gefangenschaft. Erster Punkt. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Wir können uns auf das verlassen, was in der Bibel steht und wir können uns auf das verlassen, was Gott angekündigt hat, was er uns zugesagt hat. Er steht dazu, das wird eintreffen. Jetzt die ersten Verse, die ersten fünf Verse aus unserem Text. Am Ende des letzten Kapitels ist der Belsazar gestorben. Ihr kennt die Geschichte noch, die Schrift an der Wand, die angekündigt hat, weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat, die ihm gebührt, wird er sterben. Die Perser fallen in das Reich ein, übernehmen, belagern Babylon, nehmen Babylon ein und Belsazar wird bei dieser Gelegenheit getötet. Die Perser herrschen jetzt, es wird da von einem Darius dem Meder gesprochen, es gibt einen anderen Darius in der Geschichtsschreibung, der dann König der Perser war. Darius der Meder war wahrscheinlich geschichtlich gesehen entweder Kyros selbst oder höchstwahrscheinlich sein General. Ja, der hat jetzt Satrapen, heißt es in der Luther-Übersetzung, Statthalter eingesetzt, über diesen Statthaltern drei Minister und der Daniel war einer dieser Minister. Die nächsten Verse von 6 bis 10, oder bleiben wir noch kurz bei dem 1 bis 5. Daniel, einer der Minister, und es stellt sich heraus, er hat einen höheren Geist, glaube ich, sagt der Luther. Wie war das da? Er ist einfach redlich, er hat sehr viel Erfahrung, 70, 80 Jahre. Er hat zumindest 4 Königen gedient, Nebukadnezar, der wahrscheinlich Sohn von Nebukadnezar, hat der Peter das letzte Mal erzählt, der dann in Arabien war und dort die Könige befriedet hat, der Sohn, der Belsazar, der dann in Babylon geherrscht hat und jetzt dem Darius der Meder. Sehr viel Erfahrung, einen hohen Geist, hoher Geist könnte man so übersetzen, er war nicht bestechlich. Ist eine Herausforderung, wenn man in so einer Gesellschaft lebt. Wir haben zum Beispiel in Indien eine Firma und Indien ist im Korruptionsindex so ungefähr an 150. Stelle. Also es ist extrem und dort nicht korrupt zu sein in so einer Gesellschaft ist praktisch unmöglich. Vom Daniel wird gesagt, dass er offensichtlich dort loyal war, dem König gegenüber, und das hat den anderen natürlich nicht gepasst. Die Gefahr besteht ja, alles ist korrupt, einer nicht. Was wird der machen? Der verbetzt uns und also gefährlich. Da müssen wir etwas unternehmen. Nächster Punkt. Redlichkeit schützt uns nicht vor Verfolgung, vor Anfeindung, vor Intrigen, dass Menschen versuchen, uns abzusägen oder was auch immer. Redlichkeit schützt nicht vor Verfolgung. Ich habe eigentlich eine Präsentation mitgebracht. Das Hopperla am Anfang, mein Stick, hat nicht wollen mit eurem Computer kommunizieren. Deswegen müssen wir ohne den auskommen. Nächster Abschnitt, die Verse 6 bis 10. Was machen die Leute? Sie überlegen sich, wie können wir dem Daniel beikommen? Korruption können wir ihm nicht vorwerfen. Wir werden einfach nichts finden, dass er gegen den König irgendwas macht oder so. Aber vielleicht können wir seinen Glauben nutzen, um ihm irgendeine Falle zu stellen. Was machen sie? Sie gehen zum König, überreden den König, ein Gesetz herauszugeben, dass eine bestimmte Zeit niemand von irgendjemand etwas bitten darf, außer vom König. Sie wissen, der Daniel ist seinem Gott treu ergeben, er geht mit allem zu Gott, bittet Gott, dankt ihm. Das war ihnen offensichtlich bekannt, sonst hätte es nichts geholfen, wenn sie dieses Gesetz durchsetzen. Das ist mein nächster Punkt, den ich mir herausgenommen habe. uns zu unserem Glauben zu bekennen, kann unter Umständen nachteilige Wirkungen haben. Zumindest kurzfristig kann das Auswirkungen haben. Ich habe da einen Text, der mich sehr angesprochen hat, den ich euch vorlesen möchte. In Matthäus 10 steht der, Jesus sagt es, ab Vers 27. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. So fürchtet euch denn nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also, uns zu Gott, zu unserem Gott zu bekennen, kann kurzfristig Nachteile haben. Wir haben aber die Zusage von Jesus selbst, wenn wir das tun, er steht zu uns, er lässt uns nicht im Stich, wir können uns auf ihn verlassen. Jetzt kommt ein wichtiger Abschnitt und den möchte ich noch einmal lesen, nachdem wir da drauf nichts haben. Das ist der Vers 11. Wie reagiert Daniel jetzt auf diese Situation? Der König erlasst dieses Gesetz. Niemand darf zu niemand gehen, um irgendetwas zu bitten, außer zu ihm selber, zum König. Was macht der Daniel? Im Vers 11 steht, das ist jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Also wie reagiert Daniel auf diese mögliche oder reale Bedrohung? Er tut das, was er immer tut. Er hat sich zur guten Gewohnheit gemacht, dreimal am Tag steht da, zu beten, Gott zu loben, Gott zu preisen für das, was er getan hat, für seine Größe und ihn auch zu bitten für das, was ihm am Herzen liegt. Für mich der nächste Punkt, gute Gewohnheiten sind Sachen, die wir uns angewöhnen sollen und die uns durch schwierige Situationen durchtragen können, wenn wir unter Druck kommen. Dabei sollte das Lob Gottes im Vordergrund stehen. Und zwar Gott loben für das, was er für uns bereits getan hat. Uns praktisch in Erinnerung rufen an die Erlebnisse, die wir gehabt haben mit ihm. Uns daran zu erinnern, Gott ist bei mir, Gott trägt mich durch. Natürlich auch Gott einfach zu loben, weil er das verdient, weil er der Höchste ist, weil er der Herr ist, aber auch für uns selber einfach, um uns zu erinnern, was er für uns getan hat. Und Daniel hat da ja viele Erlebnisse gehabt, ihr habt ja einiges davon durchgenommen. Gute Gewohnheiten, der nächste Punkt. Die nächsten Verse von 12 bis 18, was passiert, was passieren muss. Sie kommen, sie ertappen Daniel dabei, wie er betet, wie er zu seinem Gott betet, laufen zum König und sagen, ha, da da gibt es einen, der Daniel, der kümmert sich überhaupt nicht um das, was du gesagt hast. Dein Gesetz ist ihm offensichtlich wurscht. Du hast ja gesagt, das darf man nicht tun. Er muss sterben. Er muss in die Löwengrube geworfen werden. Für mich der nächste Punkt: Böse Menschen können eine Zeit lang die Oberhand behalten. Wie geht es uns? Und ich glaube, die meisten werden solche Erlebnisse haben, wo sie den Eindruck haben, ich habe alles gemacht, was richtig ist, und trotzdem setzen sich die durch, die Bösen, die, ja, die mich bedrängen, die irgendetwas tun, was nicht in Ordnung ist. Auch das etwas, was uns nicht überraschen sollte. Es ist angekündigt, es steht in der Bibel, das kann passieren. Wichtig in diesen Situationen ist, uns daran zu erinnern, das ist nicht das Ende. Es geht weiter. Gott kann auch diese Situationen nutzen. Es ist nicht so, dass Gott das Böse plant, um dann irgendetwas Gutes daraus zu machen. Da gibt es einen Widersacher, der das tut, aber Gott kann diese Situationen nutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. Böse Menschen können eine Zeit lang die Oberhand behalten, aber nicht für immer. Wenn wir zu den nächsten Versen kommen, 19 bis 25, ist das, ja, dann geht es dem Darius einmal nicht gut. Er hat das offensichtlich durchschaut, das sind Neider, die wollen dem Daniel einfach was anhängen, die wollen ihm was Böses, die wollen ihn loswerden, aber er ist in der Zwickmühle, was soll er tun? Ich kann mir die Situation gut vorstellen, die Perser haben das Reich gerade eingenommen, weiß ich nicht gerade, wie lange es jetzt her ist, dieses Ereignis ein halbes Jahr, ein Jahr später oder so, nach der Einnahme. Und die Statthalter und die anderen Minister, die kommen und sagen jetzt, du hast das Gesetz erlassen, wenn du jetzt sagst, naja, in der Situation machen wir eine Ausnahme, da gilt das Gesetz nicht, wie stehst du da? Neues Gesetz muss durchgesetzt werden und jetzt machst du einen Rückzieher. Also sie setzen den Herrscher dort regelrecht unter Druck und nutzen die Situation aus. Der Darius sieht keine andere Möglichkeit und setzt das Gesetz um. Der Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Er lässt es aber zumindest versiegeln, weil er offensichtlich irgendwelchen Verdacht gehabt hat, naja, damit zumindest nichts anderes passiert. Das muss ich jetzt machen, aber zumindest, dass dort irgendwer dann herummanipuliert oder so, das lasse ich nicht zu, er versiegelt die Löwengrube. Er schläft schlecht, also zuerst einmal isst er nichts, er redet mit niemandem, er schläft schlecht. Nächsten Tag in der Früh geht er ganz in der Früh zur Löwengrube und ruft, wie geht's dir, Daniel, lebst noch, hat dich dein Gott bewahrt? Vielleicht ein Nebensatz zu dieser Frage, hat dich dein Gott bewahrt? Irgendwo hat er offensichtlich auch gewusst, Daniel dient diesem Gott der Israeliten, aber es war offensichtlich nicht sein Gott. Daniel ruft zurück, ja, mir geht's gut, nichts passiert, Gott hat mir einen Engel geschickt, der mich bewahrt hat in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie das war beim Daniel, ob er diesen Engel gesehen hat, Entschuldigung, ob er diesen Engel gesehen hat, aber jedenfalls hat er die Auswirkungen gemerkt. Auch das, glaube ich, kennen wir oder ich hoffe, wir kennen es und ich möchte euch ermutigen, die Situationen auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, wo ihr solche Erlebnisse habt, irgendwo in der Löwengrube, wo wir keinen Ausweg sehen, wo wir bedrängt sind. Das muss jetzt nicht ein Löwe sein und da hätte ich ein paar schöne Bilder gehabt, die ich euch gerne gezeigt hätte. Das kann Bedrängnis sein am Arbeitsplatz, das kann Gesundheit sein, das können die Nachbarn sein, das kann in der Schule Kollegen sein und was auch immer. Bedrängnis, wo wir einfach uns nicht mehr raussehen. Wir dürfen wissen, Gott ist da. Die ultimative Bestätigung dafür ist die, dass Gott in einer Situation, wo wir dem Tod geweiht waren, wo wir den Tod verdient haben, als Sünder, jeder hat den Tod verdient, ist er selbst gekommen als Mensch in die Welt, um diesen Tod zu erleiden und uns zu retten. Der bekannte Vers in Johannes 3,16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist bei uns und Gott ist letzten Endes Sieger. Ein Nachsatz habe ich noch, die letzten Verse von 26 bis 29. Der Darius ist richtig erleichtert, dem Daniel ist nichts passiert. Die Konsequenz, er lässt diese Intriganten herbringen, in den Löwenzwinger oder in die Löwengrube werfen und die werden sofort zerfleischt. Auch da hätte er ein schönes Bild gehabt für euch. Vielleicht besser nicht. Wir waren mehrmals in Südafrika, aber vor 10 Jahren haben wir eine längere Konferenz unten gehabt und da habe ich 3 so Bilder rausgesucht. Das eine, unsere Tochter, damals war sie 19 Jahre, mit einem kleinen Löwenbaby im Zwinger. Ganz lieb. Ein zweites Bild, ein männlicher Löwe in freier Wildbahn, das ist schon, das merkt man schon ein bisschen von dieser Kraft. Und ein drittes Bild, ein Löwenrudel, das wir auf einer Safari gesehen haben, nachdem sie eine Gazelle gerissen haben und da waren sie dann schon ziemlich fertig mit dem Essen, sieht man nur noch die Knochen und wie sie halt so das abnagen. Ich glaube, so geht es uns auch oft in dieser Reihenfolge. Wir begegnen etwas, schaut ganz lieb aus, harmlos, das kann man beherrschen, kein Problem, aber es kann sich aus dem etwas entwickeln, das uns sehr gefährlich werden kann. Ja, Gott bleibt Sieger. Dieser Nachsatz, die Minister, die Statthalter werden in die Löwengrube geworfen und der Darius lässt einen Brief schreiben an das ganze Volk. Und ja, man kann in einen Menschen nicht hineinschauen und deswegen weiß man nicht genau, was seine Beweggründe waren, dass er diesen Brief geschrieben hat. Er war auf alle Fälle sehr beeindruckt, was dieser Gott vom Daniel da getan hat und er lobt ihn und er preist ihn und sagt, der ist mächtig, der kann erretten. Ob er selbst, der Darius, begriffen hat, wer dieser Gott wirklich ist, ich, aber das ist jetzt nur meine Interpretation, habe da Zweifel. Es erinnert mich das, was wir da lesen, sehr an das, was der Nebukadnezar auch gesagt hat. Ich glaube, im zweiten Kapitel war das, ja, Vers 27 sagt der Nebukadnezar sehr was Ähnliches. Wie groß dieser Gott ist, wie mächtig er ist. Er ist stärker als die anderen Götter. Gibt schon einen Hinweis darauf, dass er offensichtlich da noch immer so eine ganze Palette an Göttern gehabt hat, aber der war halt noch stärker. Aber wie auch immer, egal. Was mir da wichtig ist, ist, es genügt nicht, an einen Gott zu glauben. Zu glauben, es gibt einen Gott. Und auch nicht, der ist sehr mächtig, der ist sehr stark. Mir ist da der Vers aus Jakobus eingefallen, Jakobus 2, Vers 19 steht es. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Also es genügt nicht zu glauben, da gibt es einen Gott, der sehr mächtig ist. Es ist wichtig zu begreifen, dass dieser Gott unser persönlicher Retter geworden ist, für mich gestorben ist, dass er mein Herr sein will. Das muss ich annehmen. Zum Schluss noch einmal diesen Vers aus Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zum Schluss noch einmal Zusammenfassung der Punkte, falls das nicht so ganz klar rausgekommen ist. Mein erster Punkt, die Bibel ist zuverlässig. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Das Wort Gottes trifft ein. Gott steht zu seinen Zusagen. Das, was er sagt, wird passieren. Drittens, Redlichkeit schützt uns nicht davor, dass wir verfolgt werden, dass es Intrigen gegen uns gibt, dass Menschen uns versuchen, Böses anzutun. Sollte uns nicht überraschen. Vierter Punkt, wer mich bekennt, den werde ich bekennen. Jesus fordert uns auf, zu unserem Glauben zu stehen. Er steht zu uns. Wenn daraus irgendwelche Probleme entstehen, er lässt uns nicht im Stich, er ist bei uns. Fünftens, böse Menschen können eine Zeit lang die Oberhand behalten. Das ist auch angekündigt, das sehen wir in verschiedenen Ereignissen, aber wir sehen, dass Gott zu seinen Kindern steht, dass er sie nicht im Stich lässt, dass er bei ihnen ist. Und der ultimative Beweis dafür ist, dass er selbst in die Welt gekommen ist, um für uns sein Leben zu lassen. Gott bleibt Sieger. Am Ende bleibt Gott Sieger. Er ist der, der das Universum geschaffen hat, das Universum in der Hand hat und die Geschichte lenkt und mit seinem Plan zum Ziel kommt. Und als letzter Punkt, als Nachsatz, es genügt nicht, an einen Gott zu glauben. Es ist wichtig, diesen Gott zu erkennen, dass er mein persönlicher Herr ist, dass er für mich gestorben ist. Ja, ich wünsche euch so Erlebnisse wie dem Daniel, soll ich das sagen? Nicht unbedingt die Löwengrube, aber dieses Erlebnis, wenn ihr in der Löwengrube seid, Gott ist bei euch. Er schickt seine Engel, egal ob wir sie sehen können oder nicht. Er ist bei uns, er führt uns durch und er bleibt letzten Endes Sieger.